Heute Abend geht's los im Jos Fritz Café und zwar um 20 Uhr mit einem Vortrag Sex, Dschihad und Despotie zur Kritik des Phallozentrismus. Kritik des Phallozentrismus, großes Fragezeichen, kleines Fragezeichen. Aber hier ist Thomas Maul im Studio und er kann das garantiert erklären. Hallo Thomas.
Hi.
Ja Thomas, wer bist du? Warum schreibst du sowas? Was machst du?
Ja, ich komme aus Berlin. Ich habe eine Zeit lang antifaschistische Arbeit gemacht und vor allem nach dem 11. September ist ja der Islamismus, spätestens da ist er zum Thema geworden. Da habe ich mich dann intensiv mit beschäftigt. Vor allem hat mich eben interessiert, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dem traditionellen Islam und dem Islamismus. Und den Zusammenhang sehe ich eben in der Krise des Phallozentrismus, des ganz gewöhnlichen traditionellen Islams, dass der die Voraussetzung für den modernen Tugend- und Suizidterror darstellt.
Was ist denn das überhaupt, dieser Phallozentrismus im Islam?
Das ist der Versuch, einen Begriff zu finden, mit dem ich versuche, auf den Punkt zu bringen, was das islamische Patriarchat von christlichen oder frühbürgerlichen Patriarchaten unterscheidet. Und zwar ist es ja so, dass dass es zum Wesen des Patriarchats gehört, im Sinne einer Vererbbarkeit des Individualbesitzes in männlicher Linie, die Frau auf Monogamie zu verpflichten. Dadurch die Dichotomie zu schaffen von illegaler außerehelicher Sexualität, also verpönte und verbotene Unzucht, und legaler innerehelicher Sexualität. Und dass das Besondere im Islam ist, das, was ich phallozentristisch nenne, dass es da einzigartig um eine Maximierung der innerehelichen Sexualität geht, um eine Steigerung der Frequenz des innerehelichen Koitus zum Zweck, einmal Dschihadisten zu produzieren und als einen Beitrag zur Vermeidung der außerehelichen Sexualität, also Zina. Und insofern sind viele Institutionen im klassischen Islam darauf ausgerichtet, dass der Mann seinem eigenen Trieb möglichst keine Gewalt antun muss. Also die Frauen verschleiern sich, damit der männliche Trieb erst gar nicht geweckt wird. Und die Ehefrau hat die hauptsächliche Aufgabe, die männliche Erektion zu entsorgen. Und das ist das, was ich dann phallozentristisch nenne.
Gehst du da auch irgendwie auf die Vielehe ein? Oder?
Genau. Also das wäre genau der Punkt. Es gibt ja die konventionelle Mehrehe, dass ein Muslim bis zu 4 Frauen heiraten darf. Und vor allem im schiitischen Raum gibt es dann traditionell zusätzlich eben noch die Genuss- oder Zeitehe, wo man eine Frau für einen Zeitraum von einer Stunde bis 99 Jahren heiraten kann. Die aber sozusagen preiswerter ist als die konventionelle Mehrehe. In der konventionellen Mehrehe verpflichtet sich der Mann ja zum Unterhalt der Frau. In der Genussehe gibt es einen einmalig festgelegten Preis, der dann die Sexualität zwischen den Geschlechtspartnern legalisiert.
Im Grunde genommen Eheleid oder anders ausgedrückt eine gewisse Art der Prostitution, wenn ich da eben von einer Stunde bis 99 Jahren ausgehe. Klingt irgendwie so wie Erbbaurecht, aber ist ja auch wohl ein bisschen was anderes. Sprich eine ganze Variation oder eine muslimische Art von Prostitution.
Genau.
Wenn man aber jetzt den Islam betrachtet, dann hat der Islam ja auch eine gewisse Revolution bewirkt. Ich meine, vorher konnten die Männer unendlich heiraten und dann wurde reduziert eben auf 4. Wie verarbeitest du das? Also ich meine, es gibt ja den Islam, dann den Vorislam sozusagen und diese Dschihadisten letztendlich, die jetzt da drin sind.
Ja, es gibt ja unterschiedliche Theorien über die Verhältnisse, also die arabischen Verhältnisse vor dem Islam. Zu allen Theorien muss man sagen, dass es weniger plausible oder plausiblere Spekulationen sind, weil wir über die vorislamische arabische Gesellschaft nichts wissen. Also alles, was wir darüber wissen, wissen wir über islamische Quellen. Und da gibt es eben, der Islam selber zumindest behauptet, dass es vorher eben auch matriarchale Strukturen gegeben hat. Also dass ein Kind über die Mutter am Gemeineigentum partizipiert hat. Und insofern war es auch möglich, dass eine Frau mit 10 Männern verheiratet war. Also es hat da eben dann viel Männerei auch gegeben. Insofern ist die Patriarchalisierung der vorislamischen arabischen Gesellschaft etwas, was auf den Islam oder Mohammed zurückgeht.
Also im Grunde genommen eine ordnungssetzende Sache, während es vorhin ganz einfach wild gestaltet war. Also nicht, wie ich jetzt gerade eben behauptet habe, eine praktische Reduktion von unendlich vielen Frauen auf einen Mann, das heißt auf 4 Frauen praktisch, sondern einfach schlicht und ergreifend vorher nicht geordnet und jetzt eben in Schriftform geordnet gewesen.
Genau, also der Islam nennt die vorislamische Zeit die Zeit der Jahiliya, also das Chaos der unbeherrschten Sexualität, der Regellosigkeit und Gesetzlosigkeit.
Jetzt hast du dann einen sehr treffenden Titel gewählt oder einen aufregenden Titel, Sex, Dschihad und Despotie. War das irgendwie so Absicht, um jetzt da ein bisschen die Leute aus der Reserve rauszulocken, dass man da zu dir kommt und sich das Ganze anhört?
Also das ist jetzt auch der Titel des Buches, was beim Zaira Verlag rausgekommen ist, Sex, Dschihad und Despotie zur Kritik des Phallozentrismus. Und es geht halt tatsächlich eben nicht nur darum, einen reißerischen Titel zu haben, sondern um den Versuch deutlich zu machen, dass der Terror, sowohl der Suizidterror, vor allem gegen Juden oder den Westen gerichtet, als auch der gegen Frauen und Homosexuelle gerichtete Tugendterror, dass der ganz wesentlich was damit zu tun hat, dass die traditionelle Sexualpolitik, das traditionelle Geschlechterverhältnis im Islam in die Krise kommt in der Moderne. Also um das ganz kurz anzudeuten, unter so einem funktionalistischen Gesichtspunkt her funktioniert die Reproduktion der islamischen Gesellschaft ganz gut, solange die Männer in der Lage sind oder eben über genug Kapital verfügen, um die Ehe einzugehen. Und wenn das, solange das funktioniert und man die Erregung, die andere Frauen bei einem Auslösen an der Ehefrau praktisch abreagieren kann, solange das so ist, gibt es keinen Grund, die Tugendgebote gegen die öffentliche Frau mit einer krassen Rigorosität durchzusetzen. In dem Moment aber, wo die materiellen Mittel für die Ehe wegfallen und die jungen Männer mit dem angestachelten Trieb, für die ist die Sexualität, die von der unverschleierten Frau ausgeht, eine viel größere Provokation. Und deshalb ist die Durchsetzung der Keuschheit gegen die Frauen bedient sich dann terroristischerer Mittel als in Blütephasen islamischer Gesellschaften.
Du unterstellst ja, dass die Männer praktisch, sobald sie eine nicht verschleierte Frau sehen, sozusagen in Totalerregung kommen. Auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen, wenn Männer mehr unverschleierte Frauen sehen würden oder ja überhaupt, ich meine, das sieht man ja auch über Filme, dass dann auch eine gewisse Abstumpfung erfolgt. Also das heißt, man gewöhnt sich an alles. Also wenn ich am FKK-Strand bin, ist es am Anfang natürlich aufregend, muss man ganz einfach sagen, egal ob man dann Männlein oder Weiblein sieht, man sieht was Ungewöhnliches und so nach ein paar Tagen, naja, da ist halt schon wieder ein Nackter.
Ja, das ist ja das, wo die Erfahrung, die man im Westen macht oder überhaupt, wie sich das Geschlechterverhältnis im Westen entwickelt hat. Also das bin ja nicht ich, der das sagt, dass eine unverschleierte Frau einen sofort erregt. Das ist ja der Islam, der so denkt und dessen Denke ich wiedergegeben habe. Und klar, also im Westen kann man jetzt ganz allgemein gesprochen, gibt es ja Kulturtechniken, die von Odysseus über die Bergpredigt ja immer davon gesprochen haben, dass der Mann Mensch wird, wenn er seinen Trieb unterdrückt oder kontrolliert. Also es gibt eine Tradition, dass im Sinne einer öffentlichen sexuellen Ordnung der Mann sich selbst Gewalt antut und darin seine Souveränität hat. Und der Islam hat halt eben die Idee entwickelt oder die Kulturtechnik entwickelt, das auf dem Körper der Frau eben auszutragen. Also wenn der Bergpredigt heißt, dass wenn dich dein rechtes Auge zur Sünde reißt, dann reiß es aus. Und der Hauptgedanke des Islam ist halt, damit das Auge nicht zur Sünde gereizt wird, muss sich die Frau halt verschleiern, unsichtbar machen, dehumanisieren und als geschlechtliches Wesen in der Öffentlichkeit überhaupt nicht mehr da sein, während sie gleichzeitig in der Ehe darauf reduziert wird, sexuelles Wesen zu sein.
Ich glaube, Thomas, damit hast du sehr gut beschrieben, sozusagen den kulturellen Unterschied zwischen Europa und der arabischen Welt, also zumindest mal hier in diesem Ansatz. Und ich glaube, dass heute Abend da noch mehr kommen wird, um eben diese Unterschiede herauszuarbeiten und den Phallozentrismus im Islam etwas besser unter die Lupe zu nehmen. Und ganz einfach nehme ich an, dass es hinterher dann auch entsprechende Diskussionen und Diskussionsmöglichkeiten gibt.
Ja, gerne.
Wann hört man dich heute Abend? Ich nehme an, um 20 Uhr.
Genau.
Und das alles in der Wilhelmstraße 15, hier in der Spechtpassage.
Richtig.
Und das Ganze ist aus dem Buch Sex, Dschihad und Despotie. Kann man garantiert auch kaufen. Wo, wie, was?
Ja, es wird dort zum Beispiel auch auslegen. Ansonsten gibt es das auch in der Buchhandlung beim Jos Fritz. Und man kann es auch beim Saira Verlag über die Website bestellen. Und ansonsten kriegt man es auch in allen Buchhandlungen. Also ist es bestellbar.
Okay, merci, dass du da gewesen bist, Thomas.
Ja, ich danke auch. Ciao.